NDR Info. Themen des Tages.
Das Bundeskabinett hat die Rentenkommission eingesetzt. Keine Überraschung, aber doch ein Thema des Tages. Denn man kann mit dem Blick auf ihre Zusammensetzung, ihren Auftrag und den Zeitplan dafür fragen, was überhaupt daraus werden kann. Und ich spreche auch mit dem grünen Sozialpolitiker Timon Ginos, der noch fast 38 Jahre bis zur Rente hat, sich aber aus guten Gründen jetzt für Weichenstellungen in der Rentenpolitik interessiert. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Weitere Themen sind die Reform der Grundsicherung und der Kanzler vor dem letzten EU-Gipfel des Jahres, bei dem viel auf dem Spiel steht, nicht nur für die Ukraine. Aber zuerst zum Thema Rente.
Es muss was passieren. Mhm. Wir brauchen ein sicheres System für die nächsten Generationen. Das ist unstrittig.
Mit diesen Worten von Bundessozialministerin Baas, mit hohen Erwartungen und wenig Zeit, wird die Rentenkommission ihre Arbeit aufnehmen, die das Bundeskabinett heute eingesetzt hat. Sie soll bis zum kommenden Sommer Ideen vorlegen, wie der Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger im Alter künftig gesichert wird und wie das finanziert werden kann. Die gesetzliche Rente und die private und betriebliche Altersvorsorge soll es weitergeben, aber offen ist etwa, ob weitere Gruppen ins System einbezogen werden. Mario Kubina über das neue Gremium und seinen Auftrag.
13 Mitglieder hat die neue Rentenkommission. Sie kommen aus der Politik und aus der Wissenschaft. Vorsitzende sind die Sozialrechtsprofessorin Constanze Jander und Frank-Jürgen Weise, der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit. Die Kommission hat jetzt die Aufgabe, alle drei Säulen abzuklopfen. Die gesetzliche Rente, die betriebliche Altersversorgung und die private Vorsorge. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz im ZDF-Interview deutlich gemacht.
Wenn wir über ein Gesamtversorgungsniveau sprechen, dann muss dieses Gesamtversorgungsniveau für die Mehrzahl der Menschen in diesem Lande, die gearbeitet haben, deutlich über 48% liegen, aber eben anders zusammengesetzt als heute.
Gemeint sind 48% des Durchschnittslohns, das berühmte Rentenniveau, über das Schwarz-Rot so lange gestritten hat. Interessant, unter den Politikern in der Kommission ist einer der jungen Unionsabgeordneten, die im Bundestag gegen das aktuelle Rentenpaket gestimmt haben. Wegen der milliardenschweren Mehrbelastungen für die Steuerzahler und wegen des großen Reformbedarfs. Doch auch die Bundesarbeitsministerin findet,
es muss was passieren.
Die Frage ist nur, was? Immerhin steht fest, die Kommission soll über alles reden, was helfen könnte, das Rentensystem zu stabilisieren. Das bekräftigt Bärbel Baas im ARD-Interview.
Keine Denkverbote, wir müssen alles auf den Tisch legen, auch wir haben Vorschläge.
Die SPD-Co-Chefin kann sich zum Beispiel vorstellen, dass in Zukunft kein einheitliches Rentenalter mehr gilt, sondern ein Modell, das bei der Lebensarbeitszeit ansetzt. Nach dem Prinzip, wer früher anfängt zu arbeiten und Sozialbeiträge zu zahlen, könnte dann auch früher in Rente gehen als andere. Aber ob es wirklich so kommt, ist offen. Klar ist, das Gremium soll sich ruhig was trauen, sagt auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Wenn ich mir persönlich was wünschen darf von den Kommissionsmitgliedern, dann ist das, seid mutig. Also habt wirklich den Mut auch für weitreichende Reformen.
Der SPD-Co-Chef selbst hat schon ein paar Änderungen auf den Weg gebracht. Bei der privaten Altersvorsorge. Seine Kabinettskollegen haben heute seinen Plänen dazu zugestimmt.
Das verringert die Gefahren der Altersarmut, wenn alle besser fürs Alter vorsorgen können. Und deshalb machen wir mit unserer Reform die private Altersvorsorge einfacher, wir machen sie attraktiver und wir machen sie unbürokratischer. Die private Altersvorsorge wird dabei die gesetzliche Rente nicht ersetzen, sondern es geht darum, sie sinnvoll zu ergänzen.
Geplant sind neue Möglichkeiten, Geld fürs Alter auf die Seite zu legen und dabei von der Entwicklung auf den Aktienmärkten zu profitieren, auch mit kleinem Geldbeutel. Vorgesehen sind mehrere Modelle. Wer will, soll künftig auch bei staatlich geförderten Verträgen stärker ins Risiko gehen können. Auch wenn Klingbeil weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, weshalb er vorsichtshalber klarstellt,
wir machen hier kein Wildwest.
Um mehr Menschen vom Sparen mit Aktien zu überzeugen, hat die Regierung heute noch Kernpunkte für die sogenannte Frühstartrente beschlossen. Damit ist ein Altersvorsorgedepot für Kinder und Jugendliche gemeint, das monatlich mit 10 € bezuschusst werden soll.
Mario Kubina aus Berlin. Am Nachmittag habe ich mit dem früheren Bundessprecher der Grünen Jugend und jetzigen Obmann seiner Bundestagsfraktion im Sozialausschuss, Timon Ginos, gesprochen. Was sagen Ihnen die Zusammensetzung, der Auftrag und der Zeitplan dieser Kommission über die Erfolgsaussichten? Oder glauben Sie dem CDU-Generalsekretär, der maximale Denkfreiheit verspricht, so als würden Wissenschaftler ihre Arbeit nicht immer so verstehen?
Also erstmal ist ja gut, dass die Regierung eine Rentenkommission einsetzt, weil wir natürlich grundlegende Fragen uns in der Rente stellen müssen. Ich mache mir aber ehrlicherweise große Sorgen, dass wenn Carsten Linnemann und die CDU diese Rentenkommission losschicken, die wollen ja gerade vor allem beim Sozialstaat kürzen und dass am Ende auch vor allem Vorschläge diskutiert werden, die die Rente eben nicht dauerhaft absichern, sondern dass man mit dem Rotstift auch an unsere Renten rangehen möchte.
Die Hoffnung ist natürlich, wenn jede Seite, die SPD schickt ja auch Top-Experten, reinschickt, dann werden die sich vielleicht in der Sache einiger als Politiker, die auf Kernwählerschaften oder noch ältere Beschlusslagen Rücksicht nehmen müssen. Oder ist es am Ende doch immer der Bundestag, der Entschlüsse fasst, was gut für eine Opposition ist, die nicht in der Kommission sitzt?
Also der Bundestag ist der Gesetzgeber und wir werden hier im Bundestag genau diskutieren, was die Rentenkommission vorlegt. Ich glaube, es wäre eigentlich auch gut gewesen, die Opposition teilweise in der Rentenkommission mit zu berücksichtigen, damit man eben auch einen dauerhaften Beschluss hier hinbekommen kann. Die Frage ist am Ende, glaube ich, aber nicht, ob jetzt Experten oder Politiker das diskutieren, sondern was inhaltlich da eigentlich bei rumkommen sollte. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Rentenkommission wirkliche Vorschläge, grundsätzliche und konkrete machen muss, wie die staatliche Rente dauerhaft gesichert wird. Und da habe ich ehrlicherweise insbesondere von der Union relativ wenig Vorschläge in den letzten Wochen gehört.
Schauen wir auf einige Grundregeln der Mathematik, an denen kein Weg vorbeiführt. Wir haben vor uns etliche Jahre und Jahrzehnte Rentner und Rentnerinnen satt in der Gesellschaft. Und wenn es gut läuft überhaupt, wenigstens so viele Erwerbstätige und Beitragszahler wie heute. Kann so ein auskömmlicher Lebensstandard im Alter aus der Erwerbsarbeit finanzierbar sein? Oder kommt auf Sie und Ihre Generation am Ende zu, dass Sie erst den Ruhestand der Alten und am Ende noch den eigenen finanziert haben müssen?
Also gerade ich auch als junger Mensch muss sagen, dass ich ja auch etwas davon habe, wenn das Rentenniveau dauerhaft abgesichert wird. Und deswegen muss die Marschroute dieser Rentenkommission sein, das Rentenniveau darf nicht absinken, weder jetzt noch in ein paar Jahren. Und dabei geht es dann am Ende nicht um kleine Stellschrauben, an die die Rentenkommission drehen sollte, sondern um eine gesellschaftliche Reform. Wir müssen zum Beispiel viel stärker über Gesundheitsschutz diskutieren. Schon heute ist das durchschnittliche Renteneintrittsalter unter 65 Jahren. Und das zeigt ja, dass viele Menschen einfach am Ende nicht mehr können. Also jetzt einfach zu sagen, wir wollen dann den Renteneintrittsalter noch weiter nach hinten schieben, ist der falsche Weg, sondern Gesundheitsschutz und Prävention, das wären zum Beispiel ganz wichtige Maßnahmen, damit Menschen eben auch länger arbeiten können.
Wohnarmut hat der Paritätische Gesamtverband vor ein paar Tagen erst als Schlagwort markiert und auch mit Studien unterfüttert. Und daraus die Frage, kann es funktionieren, dass, wie ich es eben erwähnt habe, Erwerbsarbeit zur Rentenfinanzierung herangezogen wird, ob nun in Umlage oder mit Ansparen? Und nebenbei wird das Wohneigentum immer nur innerfamiliär weitergereicht und wird dabei natürlich immer bedeutender für die Frage, geht's mir im Alter gut oder schlecht?
Also Altersarmut ist ein sehr großes Problem, insbesondere auch Wohnungsarmut. Das konnten wir jetzt auch aus dem Armuts- und Reichtumsbericht rauslesen. 50% der Menschen im Wohngeld sind SeniorInnen. So, und das ist ein Thema, das bisher viel zu selten thematisiert wird. Grundsätzlich sprechen wir auch viel zu wenig über Altersarmut. Und natürlich ist Wohnen da ein ganz entscheidender Schlüssel. Und wir hoffen natürlich, dass die Regierung da auch sich auf einen anderen Weg macht, dass es eben mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, für Jung genauso wie alt. Aber auch da lässt die Regierung bisher auf Vorschläge auf sich warten.
Wie haben Sie den Aufstand der Jungen in der Union, einige Sitzreihen neben Ihnen, wahrgenommen? Gibt es da eine intergenerationelle Solidarität und die jetzt von der Koalition ja im Rentenpaket zurückgesetzten brennen ja auch auf die zweite Runde der Auseinandersetzung? Oder war Ihnen das zu lasch und auch inhaltlich unambitioniert?
Ich habe den Aufstand der Jungen Union ehrlicherweise nicht wirklich verstanden. Normalerweise interessiert sich die Junge Union überhaupt nicht für Generationengerechtigkeit, wenn es um bezahlbare Mieten geht oder um Klimaschutz. Und da haben sie sich auf einmal aufgespielt als die Stimme der jungen Generation, was die Junge Union aber einfach nicht ist. Und aus meiner Sicht haben die auch die völlig falschen Punkte diskutiert. Die wollten wieder eine kleine Stellschraube diskutieren. Aber wenn wir die staatliche Rente wirklich absichern wollen, dann müssen wir über eine gesellschaftliche Reform sprechen. Dann müssen wir darüber diskutieren, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser werden kann, wie die Kinderbetreuung ausgebaut wird, damit mehr Frauen an der Erwerbsarbeit teilnehmen können. Wir müssen darüber reden, dass die Rente gerechter wird, dass alle einzahlen, auch Beamte und Politiker. Und wir müssen auch darüber sprechen, dass wir den demografischen Wandel nur mit Migration begegnen können. Wir müssen die Vorteile von Migration anerkennen. anerkennen und auch endlich mal feststellen, wir kriegen die Rente nur abgesichert durch mehr Migration. All das sind Fragen, die weder die Junge Union noch die Rentenkommission diskutiert hat bisher. Und deswegen zeigt es für mich, dass an vielen Stellen hier die falsche Debatte geführt wird.
Ein Aspekt haben Sie auch bereits angesprochen, das Thema Renteneintrittsalter. Das steht nun wieder im Auftrag für die Rentenkommission. Es gibt den schönen Effekt, dass die Lebenserwartung stetig steigt und selbst wenn ein Krieg kommt, werden alle, die 60 werden, am Ende gut und gerne 80 oder 90 werden. Bringt hier eine Skala Fairness, die das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung eines Jahrgangs knüpft, sodass das Verhältnis aus Bildungszeit, Arbeitszeit und Ruhestandszeit immer stabil bleibt?
Ich bin da ehrlicherweise skeptisch, weil es am Ende die individuelle Situation von Menschen nicht berücksichtigt. Wir können sicherlich darüber diskutieren, ob die Rente mit 63 zielgenauer gemacht wird, damit insbesondere belastete Menschen rechtzeitig, wenn sie auch nicht mehr können, in Rente gehen können. Aber jetzt pauschal irgendwas zu verlängern oder pauschal für Jahrgänge etwas festzulegen, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Zumal eben, wie gesagt, das durchschnittliche Renteneintrittsalter schon jetzt eher bei 65 Jahren liegt und nicht bei 67 Jahren. Also da muss unsere Antwort Gesundheitsschutz und Prävention sein und nicht eine pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit.
Sagt der Abgeordnete Timon Ginus aus Hannover, Obmann der Grünen-Fraktion im Bundestagssozialausschuss. Am Bürgergeld hängt viel Herzblut bei den Sozialdemokraten, die es entwickelt haben, auch um das Arbeitslosengeld II, bekannt und verhasst als Hartz IV, loszuwerden. Und nicht nur die Begriffe, auch das System. Das Bürgergeld ist noch gar nicht so alt. Am 1. Januar 2023, also vor knapp 3 Jahren, wurde es eingeführt und es sollte seinen Beziehern mehr Würde verleihen. Jetzt geht die Fahrt rückwärts, härtere Sanktionen und weniger Schonung von Vermögen. Grundsicherung heißt das Kind der neuen Koalition. Was sich konkret ändert und was der Staat sich an Einsparungen verspricht, schildert Ruth Kirchner.
Aus dem Bürgergeld soll jetzt die neue Grundsicherung werden. Aber es geht nicht nur um eine Namensänderung. Zwar bleibt die generelle Höhe der Bezüge gleich, derzeit für Alleinstehende 563 Euro pro Monat. Aber wer nicht mit dem Jobcenter kooperiert, muss künftig mit schärferen Strafen rechnen. Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD betont, wer wirklich bedürftig ist und nicht arbeiten kann, soll auch weiterhin staatliche Hilfen erhalten.
Deshalb ist wichtig, da genau hinzuschauen, dass wir nicht die falschen treffen. Auf der anderen Seite war aber auch wichtig zu sagen, wir haben Mitwirkungspflichten. Das ist eine Leistung, die der Staat zur Verfügung stellt, wenn Hilfe benötigt wird. Und wenn die Angebote nicht angenommen werden, bei denen die können, dann braucht es eben auch Sanktionen.
Diese Sanktionen sollen künftig deutlich härter ausfallen als bisher. Wer auch nach einem Jahr Arbeitslosigkeit keine Bewerbungen schreibt oder zumutbare Jobangebote ablehnt, dem sollen die Leistungen künftig um 30% gekürzt werden. Wer zweimal zu Terminen im Jobcenter nicht erscheint, auch dem soll das Geld gekürzt werden. Das kann rund 150 Euro weniger pro Monat sein. Nach dem dritten verpassten Termin in Folge sollen Jobcenter das Geld unter Umständen komplett streichen können. Für Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, ist das ein zentrales Anliegen.
Also ich finde, wenn jemand mehrmals einen Termin wissentlich nicht wahrnimmt, ist irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo wir den Menschen etwas schuldig sind, die jeden Tag arbeiten gehen und Steuern zahlen. Nämlich, dass dieses System nicht ausgenutzt wird.
Auch das eigene Vermögen soll künftig stärker berücksichtigt werden. Es soll vom ersten Tag an angerechnet werden und nicht wie bisher erst nach einem Jahr. Die Union setzt mit der Bürgergeldreform eines ihrer zentralen Wahlkampfversprechen um, auch wenn die Einsparungen für den Staat deutlich geringer ausfallen werden als angekündigt. Für die SPD bedeutet die Reform eine Rückabwicklung ihres eigenen Projekts aus Ampelzeiten. Unter den Sozialdemokraten bleiben die Reformen daher auch nach dem Kabinettsbeschluss umstritten. Die frühere Juso-Chefin Franziska Drosel organisiert bei der SPD ein Mitgliederbegehren gegen die Pläne der Koalition.
Wir kritisieren die Verschärfung der Sanktionen gegen arbeitslose Menschen. Wir denken, es ist eine Reform gegen die Ärmsten der Armen und das ist das absolut falsche Signal zur gegenwärtigen Zeit.
Auch Sozialverbände üben scharfe Kritik. Die Sanktionen würden vor allem ohnehin benachteiligte Gruppen treffen und Menschen in schwierigen Lebenslagen, etwa Menschen mit psychischen Problemen. Problemen. Auch Jan van Aken von der Linkspartei ist empört.
Was mich daran stört, ist, dass die Tatsache, dass es eine Handvoll, vielleicht ein paar tausend Betrüger gibt in diesem System, dass plötzlich alle, die auf diese Grundsicherung angewiesen sind, gedemütigt werden. Die werden gleich unter Generalverdacht gestellt. Das geht nicht.
Die Bundesregierung betont, die Vermittlung in Arbeit solle weiterhin Vorrang haben, nach dem Grundsatz fördern und fordern. Rund 5,2 Millionen Menschen beziehen in Deutschland Bürgergeld, darunter 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Nach dem Kabinettsbeschluss gehen die Reformen im nächsten Jahr zur Beratung in den Bundestag. Umgesetzt werden sie frühestens im Sommer 2026.
NDR Info. Die Meinung.
Grundsicherung statt Bürgergeld. Das Kabinett hat ein Unionswahlversprechen umgesetzt und ein SPD-Leuchtturmprojekt abdekoriert. Der Kommentar von Dagmar Pepping.
Geschafft. Aus dem Bürgergeld wird die neue Grundsicherung. Der unselige Streit zwischen der Union und der SPD über den Namen dieses wichtigen sozialen Sicherheitsnetzes ist endlich vorbei. Lautsprecher in der Union wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann können endlich wieder ein bisschen leiser werden. Sie können sich den neuen Namen als symbolischen Erfolg an die Brust heften. Regierung und Bundestag sollten sich nun mit aller Kraft der wahren Herausforderung stellen. Warum sind so viele Menschen in diesem Land auf diese Hilfeleistung des Staates angewiesen? Es sind 5,5 Millionen, eine inakzeptabel hohe Zahl. Kosten für den Staat rund 50 Milliarden Euro im Jahr. Fast 10% des gesamten Bundeshaushaltes fließen in die Grundsicherung. Geld, das woanders fehlt. Zum Beispiel in der Bildung, der Zukunftsaufgabe schlechthin. Stichwort Bildung und Ausbildung. Warum schaffen wir es nicht, mehr Menschen dauerhaft in Arbeit zu bringen? Die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt bei rund 1 Million Menschen. Sie sind seit mehr als einem Jahr ohne Job. Die Zahl der Jugendlichen, die ohne einen Abschluss die Schule verlassen, ist ebenfalls erschreckend hoch. Ihnen droht ein Leben ohne Perspektive, ohne Sicherheit. Da müssen wir ran, damit sie erst gar nicht in der Grundsicherung landen. Die Union hat den Eindruck erweckt, allein mit strengeren Regeln und schärferen Strafen, zum Beispiel für Totalverweigerer, ließen sich zig Milliarden einsparen. Der Realitätscheck fällt anders aus. Trotzdem ist es richtig, beim Prinzip Fördern und Fordern wieder stärker das Fordern zu betonen. Wer Unterstützung vom Staat erhält, muss auch mitwirken. Darf sich nicht verweigern, wenn das Jobcenter Angebote macht. Die geplanten Verschärfungen, wenn jemand absolut nicht mitzieht, sind maßvoll. Der Vorwurf der Linken, Arbeitsministerin Baas betätige sich als sozialpolitische Abrissbirne, ist völlig daneben. Baas war als Heranwachsende selbst zeitweise auf Sozialhilfe angewiesen. Ihr Wahlkreis liegt in Duisburg. Sie lebt nicht mit dem Kopf in den Wolken. Wenn die SPD-Vorsitzende betont, die Reform dürfe nicht die Falschen treffen, hat sie völlig recht. Wer auf Hilfe angewiesen ist, nicht arbeiten kann, aufgrund von Krankheiten, von Schicksalsschlägen oder weil man allein Kinder großzieht, muss und wird diese Unterstützung weiterhin bekommen. Wer sich aber aus der Solidargemeinschaft verabschiedet, sie gar ausnutzt, muss mit einem schärferen Gegenwind rechnen. Und das ist gut so.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping. Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie die Welt neu geordnet wird. Wir sind kein Spielball von Großmächten. Ansagen des Kanzlers in seiner Regierungserklärung am Nachmittag, die aber offenkundig auch seine Sorgen zum Ausdruck bringen. Heute Abend und morgen ist Friedrich Merz dann im Kreis der europäischen Regierungschefs, in der für zwei zentrale Projekte für die Zukunft des Kontinents aber Kolleginnen und Kollegen unter der Tischkante im Sitzungssaal auf der Bremse stehen. Und so bleibt unklar, ob das Freihandelsprojekt mit Südamerika nach einem Vierteljahrhundert Verhandlungen zu Asche wird und ob man eine russische Entschädigung für immense angerichtete Kriegsschäden in der Ukraine aus in Europa geparktem russischen Staatsvermögen ziehen wird oder nicht. Nicole Markwald über den Kanzler vor dem Gipfel.
Für Bundeskanzler Friedrich Merz hängt die Zukunft Europas maßgeblich vom EU-Gipfel in dieser Woche ab. Zwei wichtige Entscheidungen stehen an. Zum einen das Freihandelsabkommen Mercosur. Das soll den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Immer wieder wurde nachgebessert, seit mittlerweile 26 Jahren. Merz stellt fest:
Wenn wir in einer solchen Lage, in der wir heute sind, in einer solchen Zeit, in der wir heute leben, immer noch kleinteilig herummäkeln an großen Handelsabkommen, die wir mit großen Wirtschaftsräumen auf der Welt als Europäer abschließen wollen, dann haben diejenigen, die das tun, die Prioritäten, die wir jetzt setzen müssen, immer noch nicht richtig verstanden.
Eine Verabschiedung ist nach wie vor unsicher. Und auch beim zweiten großen Thema sind noch nicht alle EU-Staaten an Bord. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, der Ukraine ein Darlehen von 90 Milliarden Euro zu gewähren, um den Finanzbedarf des Landes in den kommenden beiden Jahren zu decken. Genutzt werden soll dazu in Europa eingefrorenes russisches Vermögen von rund 200 Milliarden Euro. Merz ist dafür, denn die bisherigen Maßnahmen wie Sanktionen haben nicht ausgereicht, um die russische Kriegsmaschinerie auszutrocknen.
Aber offenkundig muss der Druck auf Putin noch weiter steigen, um ihn zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen.
Völkerrechtliche Bedenken sieht der Kanzler nicht und betont:
Wir wollen diesen Schritt, auch das sei hier sehr klar gesagt, nicht gehen, um den Krieg zu verlängern. Wir wollen ihn gehen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, meine Damen.
Unterstützung kommt sowohl vom Koalitionspartner SPD als auch von den Grünen. Die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, sagte:
Und wir sind davon überzeugt, wir sollten das tun. Wir müssen das tun und es ist dringend notwendig, dass wir das tun.
Tino Chrupalla warf der Bundesregierung vor, an der Eskalationsspirale in Europa zu drehen. Er hielt Merz vor, Klientelpolitik für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu machen. Die Ankündigung, russisches Staatsvermögen zu enteignen und an die Ukraine zu geben, gieße weiteres Öl ins Feuer, so der AfD-Chef. Die Linke mahnte die Einhaltung des Völkerrechts an und schlug vor, stattdessen die Vermögen der Oligarchen hinter Putin konsequent zu konfiszieren. Das schade gleichermaßen, sei einfacher und rechtssicher, so die Fraktionsvorsitzende Heidi Reicheneck.
Er ist als Künstler ebenso bekannt geworden wie als Aktivist. Der Filmemacher Rosa von Braunheim, der sich unermüdlich auch für die Rechte von Homosexuellen eingesetzt hat. Jetzt ist Rosa von Braunheim im Alter von 83 Jahren gestorben. Christoph Schäffer erinnert an ihn.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dieser Filmtitel von 1971 war eine Kampfansage Rosa von Braunheims an eine Gesellschaft, die Schwule immer wieder an den Rand gedrängt hat. Und es war ein Aufruf an die Schwulen selbst, sich zu wehren, sich nicht anzupassen.
Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden.
Ich wollte keinen lieben, angepassten Schwulenfilm machen, sondern ich wollte einen kritischen Film machen, der auch ein bisschen die Verantwortung den Schwulen gibt und sagt, ihr müsst selber für eure Rechte auch kämpfen. Ihr müsst politischer werden. Und forderte dann eben auch, dass alle sich outen und sagen, seid offen und steht dazu, damit andere auch den Mut kriegen und damit wir eine freiere Gesellschaft haben.
In den 90er Jahren sorgte Rosa von Braunheim für einen Skandal, als er Prominente outete, deren Schwulsein öffentlich machte. Zum Beispiel Alfred Biolek oder Harpe Kerkeling.
Harpe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger.
So Rosa von Braunheim damals in einem Fernsehauftritt. Die Aktion trug ihm wenig Sympathien ein. Auch er selbst sah das Outing später kritisch.
Politisch war es doch nicht so, wie ich dachte. Das war auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, wo viele gestorben sind. Und ich wollte so ein bisschen was erzwingen.
Rosa von Braunheim war Künstler, Filmemacher, aber immer auch Aktivist. Seinen Künstlernamen hatte er schon in den 60er Jahren angenommen. In Erinnerung an den Rosa Winkel, das Zeichen schwuler KZ-Häftlinge, und an den Frankfurter Stadtteil Braunheim, in dem er als Jugendlicher aufgewachsen war. Geboren wurde Rosa von Braunheim 1942 als Holger Radke im lettischen Riga. Er wuchs bei Adoptiveltern auf, was er erst kurz vor dem Tod der Adoptivmutter erfuhr. 1953 war die Familie aus der DDR in den Westen gekommen. Der Junge ging in Frankfurt zur Schule, studierte später in Offenbach und in Berlin Malerei, machte erste experimentelle Kurzfilme.
Ach, eine Bettwurst, ist ja toll!
Ich liebe dich!
Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi, du bist alles für mich.
Die Bettwurst, so hieß dieser Film von Rosa von Braunheim. Es geht um einen schwulen Mann, der bei einer etwas schrägen älteren Frau Unterschlupf findet. Ein Beispiel für den wunderbaren Trash, den Rosa von Praunheim bisweilen produzierte und der schnell zum Kult wurde.
Ich habe darauf angelegt, so verrückte Filme zu machen, im völlig anderen Stil als alle anderen. Ich habe mich nicht angepasst, hätte nie gedacht, dass ich daraus einen Beruf machen kann. Und genau das ist passiert, weil ich so unangepasst war und das nicht wollte. Der alles getan hat, gegen den Strom zu schwimmen. Rosa, Rosa, Rosa,
Fiesta, Fiesta Mexicana. Auch dem Schlagersänger Rex Gildo widmete Rosa von Praunheim ein Dokudrama. Rex Gildo wurde als Frauenschwarm vermarktet, war aber selbst schwul und lebte mit seinem Manager zusammen.
Dieses Doppelleben, was er geführt hat, ist natürlich besonders tragisch. Es war ja bis 1969 stark kriminalisiert, also Homosexualität. Schwule wurden, doppelt so viele wurden verurteilt wie während der Nazizeit.
Das Recht auf Anderssein, ohne sich verstecken zu müssen. Dafür hat Rosa von Praunheim gekämpft. Mit seinen Filmen und als Ikone der Schwulenbewegung in Deutschland.
Ein Nachruf von Christoph Schäffer am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch. NDR.